Herzlich willkommen bei
Ein ganz gewöhnlicher Knochenjob,
deinem Weiterbildungspodcast für alle Themen von der ersten OP bis hin zur Facharztprüfung. Im Gespräch mit
Lisa
und
Daniela
bekommst du hier Antworten auf all die Fragen, die im Medizinstudium zu kurz gekommen sind, obwohl sie für Ärztinnen und Ärzte in der Orthopädie und Unfallchirurgie enorm wichtig sind. Eine Produktion des jungen Forums O&U und der OTC Germany.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Ein ganz gewöhnlicher Knochenjob.
Ja, hallo auch von meiner Seite und heute soll es bei uns um unseren Alltag gehen und zwar den Alltag auf Station. Vielleicht gleich mal zu Beginn, Lisa, wie fängst du denn deine Tage überhaupt an, wenn du arbeitest?
Ja, das ist bei mir tatsächlich ganz unterschiedlich. Also in der Klinik, in der ich aktuell bin, kann es sein, dass ich im OP eingeteilt bin oder auch ganz woanders schnell in der Früh noch hin muss, ein Gutachten machen oder ähnliches. Oder ich bin eben auf Station und dann kümmere ich mich tatsächlich erstmal um die ganz vordringlichen Sachen. Also ich schaue tatsächlich, was die höchste Priorität hat. Und das ist in der Früh tatsächlich so kritische Wunden beurteilen, die dann eventuell zu einer OP-Indikation führen oder Labore abzunehmen, auch insbesondere solche präoperativen Labore, von denen dann eine Entscheidung abhängt, ob der Patient heute operiert werden kann oder nicht. Oder auch so ein ganz schlechter Patient, wo die Schwestern in der Früh schon auf einen zueilen und sagen, guck dir den unbedingt an, dann gehe ich da als erstes hin. Aber das geht natürlich auch anders, ne? Es gibt verschiedene Modelle auf Stationen. Wie ist es denn bei dir?
Ja, da habe ich ein bisschen ein anderes Modell. Ich habe tatsächlich eine Stationswoche und das verschafft einem die in Anführungsstrichen luxuriöse Situation, dass man dann ja tatsächlich den Tag über nur die Station macht. Also dass man eine Woche lang nur die Station hat. Dann hat man natürlich die gleichen Aufgaben, die du gerade gesagt hast, dass man sich um die kritischen Patienten kümmert, bei denen man in der Früh von der Schwester begrüßt wird mit da guck, guck, guck schnell und aber halt auch die verschiedenen Aufgaben, die man abarbeiten muss. Aber man muss halt nicht gucken, wo bin ich jetzt noch im OP, wo kriege ich noch mein Gutachten unter. Klar, das kann man sich da freiwillig hinlegen, aber man hat halt eine feste Aufgabe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße das ein bisschen, dass man nur die eine Aufgabestation hat, die ja in ihrer Anspruch, also in dem, was sie alles beinhaltet, schon anspruchsvoll genug ist.
Es hat so seine Vor- und Nachteile, ne? In einem anderen Modell hat man mehr Abwechslung, in einem ist mehr Konstanz vorhanden. Hat beides sowas für sich. Ich muss tatsächlich dann öfter mal am Tag eventuell auch eine Übergabe machen mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Muss dann wieder sagen, so ist der aktuelle Stand, das steht noch aus, das nicht. Das fällt bei euch natürlich dann entsprechend weg.
Ja, genau. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich finde es ganz cool, mal beides ausprobiert zu haben, dass man halt für sich so rausfindet, was einem halt irgendwie auch mehr liegt. Aber ganz unabhängig davon, wie lange man auf Station ist oder ob man mal eine Übergabe machen muss, es gibt ja Aufgaben, die hat man immer zu erledigen auf Station. Und dazu gehört ja auch die Visite. Und so eine Visite beinhaltet in der Unfallchirurgie ja immer so ein paar feste Punkte und vielleicht, dass man die einmal im Kopf so ein bisschen auch durchgeht bei jedem Patienten. Das geht einem relativ schnell in Fleisch und Blut über, aber am Anfang, glaube ich, muss man sich schon nochmal bewusst dazu anhalten, bestimmte Dinge zu machen. Verbandswechsel gehört dazu, gegebenenfalls auch mal ein Fadenzug, wenn ein Patient lange da ist. Schienen überprüfen, ob die drücken. Dann die Blutentnahmen sollten gemacht werden, möglichst früh auch. Du hattest es vorhin schon angesprochen. Und dann sollte man natürlich auch immer über die Medikamente gucken und sich entsprechend mit dem Patienten unterhalten. Weil für die Patienten ist es ja oft der einzige Kontakt mit dem Stationsarzt oder in ihrem Kopf, so dass der wichtige Termin, auf den sie hinfiebern. Und von dem her, die Frage, wie es dem Patienten geht, fällt da natürlich auch. Was ist bei dir noch so in der Visite wichtig?
Ja, wir haben ja tatsächlich schon mal über das Thema Medikamente überprüfen schon mal zu zweit geschwatzt und haben da Unterschiede festgestellt, dass bei euch tatsächlich während der Visite vor allem die Medikamente überprüft werden. Es gibt auch das andere Modell, dass man nochmal, wenn die Labore alle fertig sind, so am frühen Nachmittag, dass man nochmal eine extra kleine Kurvenvisite macht, gegebenenfalls sich auch nochmal mit den Pflegekräften zusammensetzt, ganz kurz, also das soll jetzt keine große Sache sein. Und da einfach nochmal in Ruhe die Labore mit den Kurven zusammen überprüft. Hat den Vorteil, wenn man auf einer Station ist, wie zum Beispiel der Alterstraumatologie, wie ich gerade bin, und sich dann doch einiges ändert, entsprechend der Nierenfunktion oder diesen Laborwerten. Oder auch bei den septischen Patienten ist es auch oft, dass sie ja kränker sind und dass man da näher dranbleiben muss, dass sich das da tatsächlich nochmal lohnt. Ja, wenn man natürlich viele gesunde, junge Patienten hat, was häufig in der Arthroskopie zum Beispiel der Fall ist, dann kann man das natürlich morgens mitmachen, weil da geht man nicht davon aus, dass sich durch das Labor so viel ändert. Und wenn es dann doch so ist, dann muss man halt da nochmal vorgehen zu den Kurven und muss das dann entsprechend anordnen. Für mich ist so bei der Visite, wenn jemand frisch operiert wurde, am Vorabend zum Beispiel, ich habe den Patienten noch gar nicht kennengelernt, der hat eine kritische Fraktur, hat einen Fixateur angelegt bekommen, dann überprüfe ich nochmal die periphere Durchblutung, Sensibilität und Motorik, was kann der alles, ist da ein Weichteilschaden vorhanden, ist da irgendwas kritisch. Ich bespreche mit dem Patienten, wie der Mobilisationsfortschritt ist, weil das ist ja auch ein Entlasskriterium, wie gut kommt der Patient zurecht, kann der alleine aufstehen, ist er gegebenenfalls auf der Treppe auch mobil. Das sind Fragen, die man entweder dem Patienten oder dann den Physiotherapeuten stellen sollte. Ja, ich frage immer, wie gut es von den Schmerzen her geht, überprüfe dann schon mal, ob man das Schmerzmittel eventuell reduzieren kann und check nochmal, ob die Thromboseprophylaxe angesetzt wurde. Wobei da die meisten Pflegekräfte recht fit sind und es bei uns tatsächlich schon immer auf dem Schirm haben und sagen, der braucht noch eine Thromboseprophylaxe oder da gibt es so einen kleinen Zettel in der Kurve, wo das dann draufsteht.
Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade falsch rausgekommen. Also ich bin tatsächlich auch ein sehr großer Fan von der Kurvenvisite, weil ich ja ähnlich wie du gerade in der Alterstrauma bin und ich ehrlich gesagt lieber nochmal in Ruhe, ohne dass noch eine Pflegekraft und ein Zimmernachbar auch noch auf mich einredet, die Labore frisch da habe und die Kurve mit den Medikamenten. Einfach, dass ich halt, so wie du sagst, nochmal GFR überprüfen kann, auch in der Kurve. Wir haben ein komplett elektronisches Kurvensystem, nachgucken kann, wie ist denn die Ausscheidung von dem Patienten, muss ich da gegebenenfalls noch auf was achten. Und deswegen, ich finde, eine Kurvenvisite ist was, das kommt, also ich finde, die Bedeutung wird einem erst klar, wenn man gearbeitet hat, wie gut eine Kurvenvisite einem auch unterstützen kann.
Und ansonsten ist es so, dass ich bei der Visite, da ergeben sich ja viele Aufgaben auch. Manchmal habe ich die schon davor auf dem Schirm, wenn ich die Stationsliste durchgehe und schreibe mir die alle auf den Zettel. Also ich drucke mir immer so eine Übersicht von der Station auf und schreibe mir das alles drauf. Und dann ist es wieder an der Zeit zu priorisieren. Also das mache ich schon vor der Visite, priorisiere ich, was ganz dringlich ist. Und dann schaue ich mir wieder an, was ist jetzt vordringlich. Und da ist es dann tatsächlich noch so Anmeldungen zu machen für Kontrollröntgenaufnahmen, Physiotherapie oder eben umgehende Entscheidungen, dass man vielleicht Kontakt mit dem Oberarzt oder der Oberärztin aufnimmt, um zu sagen, so, das gefällt mir irgendwie nicht so, guck da nochmal drauf, müssen wir da was machen oder nicht, und das zu beratschlagen. Und die niedrigste Priorität haben dann tatsächlich noch so ausstehende Arztbriefe. Die müssen natürlich gemacht werden. Kein Patient soll ohne Arztbrief nach Hause gehen, aber das kann man auch am späten Nachmittag noch machen. Wie ist es bei dir?
Sehr ähnlich und tatsächlich glaube ich, dass ich da auch viel von dir mitgenommen habe. Man darf jetzt halt auch nicht vergessen, dass ich ja doch PJler bei dir war und ich dieses To-Do-Listen-System auch für mich habe, dass ich dann an der Seite von meiner Stationsliste habe und die dann auch abhake, aber das ist vielleicht dann auch meiner Persönlichkeitsstruktur geschickt. Vielleicht noch zum Thema Dokumentation. Wie dokumentierst du denn deine Visite?
Bei uns ist es so, dass ich die tatsächlich in den meisten Tagen der Woche auf einer Kassette diktiere. Das mache ich dann, nachdem ich durchgegangen bin. Dann setze ich mich in Ruhe hin und diktiere das einmal schnell runter. Das dauert tatsächlich 5 Minuten und es wird dann von der Stationssekretärin getippt bei jedem Patienten. Dann entsprechend so, dass das dann im Computersystem hinterlegt ist. Und am einen Tag die Woche läuft bei uns noch jemand vom Medizincontrolling mit, die dann eventuell auch Verschlüsselungsarbeiten dann übernehmen. Da kann man dann gegebenenfalls auch so Diagnosen, die man sonst nur im Verlauf drin hat, dann abgeben, dass die auch direkt verschlüsselt werden.
Ja.
Bei euch ist es, glaube ich, anders, gell?
Ja, wir haben eine gute Seele der Station, die mitläuft. Also es ist mehr als eine Stationssekretärin und die dokumentiert für uns mit bei Visite. Was für mich als vielleicht auch jemand, der noch nicht ganz so viel Erfahrung hat, den Vorteil hat, dass ich das gleich dokumentieren kann und nicht am Ende einmal durchgehen kann. Ich glaube, das ist einfach eine Persönlichkeitssache und auch so ein bisschen eine Erfahrungssache. Am Anfang will man, glaube ich, auch früher dokumentieren und einen Patienten dokumentiert haben und im Kopf auch fertig haben. Aber nichts davon ist ja falsch. Da muss man nur einfach den Weg für sich finden, der halt am besten passt.
Ja, und dann kommt man ja im Tagesverlauf auch schon zu einem weiteren wichtigen Punkt. Und zwar sind es die Patienten, die präoperativ sind. Also man hat sich jetzt entschieden, der muss operiert werden oder es wurde schon aufgenommen und es ist klar, dass eine OP ansteht. Und dann steht es ja an, diesen Patienten vorzubereiten. Das heißt, ich fange dann meistens mit der OP-Anmeldung an. Bei uns im Haus ist es durch die anästhesiologische Abteilung festgelegt, dass bis mittags die Patienten, die planbar sind, angemeldet werden müssen, weil sonst ist es schwierig, die auf dem OP-Programm zu bekommen und sie müssen ja auch prämediziert werden. Das heißt, die OP-Anmeldung ist dann wieder in meiner Priorisierung am wichtigsten und danach folgt natürlich die Aufklärung. Ist es bei euch anders?
Nee, eigentlich nicht. Sehr, sehr ähnlich. Nur unsere Frist ist ein bisschen nach hinten geschoben. Aber an der Stelle sollen wir vielleicht mal anteasern. Ja, die Folge zur Aufklärung kommt noch. Und wir hoffen, dass wir euch dann da alle Fragen zu beantworten können. Und bei uns gibt es einen relativ guten Hausstandard. Ich denke, das gibt es in den meisten Häusern, was man dann für spezifische Operationen vorzubereiten hat. Müssen wir EKs vorbereiten? Muss man die gegebenenfalls noch abnehmen? Und hat der Anästhesist dann auch noch Wünsche, die zu erfüllen sind, im Sinne von, möchte er noch ein EKG, möchte er noch ein Echo? Aber das ist bei euch ähnlich, oder?
Ja, genau. Also wenn die Prämedikation gelaufen ist, dann gucke ich da immer noch mal kurz drüber, ob sich dann noch was verändert hat. Ich glaube, mit der Erfahrung weiß man meistens dann schon vor der Prämedikation, was die Kollegen dann eventuell danach fordern würden und macht das dann entsprechend schon davor, schaut sich die Gerinnung an, das Labor. Und was noch wichtig ist, entsprechend den Schwellungszustand bei Frakturen zu überprüfen, ob das passt. Und dann ist noch ganz wichtig zu gucken, ob man aktuelle Röntgenbilder hat. Insbesondere in der Endoprothetik sind ja auch so Planungsaufnahmen relevant. Oder ob man sogar mal ein CT noch anmelden muss.
Und
das wäre ja entsprechend vorauszusehen.
Ich vergesse super gerne bei Patienten, die von Station in OP gehen und nicht aus der Notaufnahme, die Markierung. Das ist auch sowas, da muss ich immer wieder dran denken. Ja, man muss markieren. Also die Seitenmarkierung sollte man auch noch auf dem Schirm haben.
Ja, und manchmal muss man tatsächlich ein bisschen mehr Vorlauf haben, weil wenn der Patient nicht aufklärungsfähig ist, weil es jemand ist, der dement ist, aus anderen Gründen betreut oder Kinder oder weil die tatsächlich an dem Tag eine Gastroskopie bekommen und dementsprechend eine leichte Sedierung, dann ist der Patient für diesen Tag nach diesem Eingriff nicht mehr aufklärungsfähig. Das heißt, wenn ihr den für eine OP aufklären wollt, müsst ihr das ganz in der Früh machen, bevor der überhaupt in die Gastro oder so geht. Also da kann man sich manchmal selber tatsächlich so einen kleinen Stolperstein in den Weg legen, wenn man eine Gastro anmeldet und es davor nicht geschafft hat, aufzuklären. Also da nochmal drauf achten.
Ja, sind auch so Fehler, die, glaube ich, jeder einmal machen muss, bis man es dann drinne hat. Auch wenn wir es jetzt hier mal als Vorwarnung schon ausgesprochen haben. Dann gibt es ja noch tatsächlich auch immer wieder die neuen Patienten auf Station. Wir haben ja nicht nur die gleichen jeden Tag. Die Neuaufnahmen können ja sowohl aus der Notaufnahme kommen, als auch geplante Einbestellungen sein. Und in der Regel spreche ich mit dem Patienten noch mal kurz oder ich versuche jedes Mal mit dem Patienten noch kurz zu sprechen, noch mal so ein bisschen Anamnese zu machen, wo kommen sie denn überhaupt her, um dann auch abschätzen zu können, wohin gehen sie und war es tatsächlich jetzt ein Stolpersturz oder war es vielleicht doch die Synkope und ich muss noch ein bisschen Diagnostik anschließen, weil nachdem wir jetzt beide auf einer alterstraumatologischen Station sind, unserem Patientenkollektiv ja doch eher was Häufigeres. Und dann auch nochmal Allergien, Medikamente, sowas wie Hausmedikation, muss ich die noch anfordern, all diese Dinge. Klar, die Kollegen aus der Notaufnahme arbeiten da viel vor und wenn wir in der Notaufnahme sind, machen wir das auch. Aber man darf nicht vergessen, es ist halt doch eine stressige Sache in der Notaufnahme und deswegen versuche ich immer mit den Neuaufnahmen nochmal kurz zu sprechen. Ergänzt du da noch was?
Wie ist es denn bei euch mit den Aufnahmen? Kommen die tatsächlich, also die geplanten Aufnahmen, kommen die über eine geplante Patientenaufnahme, wo einer von euch auch wirklich sitzt oder kommen die auf Station direkt und dann musst du sie komplett neu aufnehmen?
Nee, die kommen über eine geplante Aufnahme in der Regel. Deswegen muss ich nicht von null anfangen mit der Aufnahme, aber ich versuche trotzdem mit dem Patienten nochmal kurz zu sprechen. Klar, manchmal gibt es der Alltag nicht her, aber ich habe den festen Vorsatz, es zu versuchen. Wie machst du es?
Ja, also bei uns gibt es keine so eine geplante Patientenaufnahme, außer es sind ambulant vorbereitete Patienten, dann sind die entsprechend schon aufgenommen, aber alle anderen, die jetzt nicht direkt am OP-Tag kommen, die sind dann noch eigentlich komplett aufzunehmen. Ja, und ich frage eigentlich jeden auch nochmal nach Allergien und Unverträglichkeiten, natürlich die Hausmedikation, guck, ob irgendwelche Antikoagulantien da drin sind. Fragt die Vorerkrankungen ab, gegebenenfalls noch den Hausarzt, weil ich den dann auch eventuell gleich kontaktieren muss. Gerade in der Alterstrauma eben hat man das sehr häufig, dass man da nochmal nachfragen muss und überprüft dann da auch, wie die häusliche Versorgungssituation ist. Ist der Patient oder die Patientin alleine zu Hause oder gibt es da Angehörige, die unterstützen können? Und meistens melde ich schon am Aufnahmetag bei den Patienten, wo die häusliche Versorgung eventuell nicht ausreicht, schon den Sozialdienst an, damit die schon mal abklopfen können, ob es da doch irgendwo Unterstützungsbedarf gibt, wo man schon frühzeitig dann Pflegedienst oder Ähnliches organisiert. Ja, und dann melde ich schon mal die relevanten Sachen für den Patienten an, also Physiotherapie, gegebenenfalls Ergo, Hilfsmittelversorgung und auch Laborkontrollen oder Aufnahmelabore.
Ja, ich glaube, wir haben alle die gleichen Aufgaben, nur dass man es einmal gehört hat, dass man das halt so auf der Liste hat, was man zu tun hat. Und dann gibt's
dann kürzen wir vielleicht gleich ab, ne? Von der Aufnahme direkt zur Entlassung.
Ich wollte gerade sagen,
der Zwischenpart.
Eine gute Entlassung beginnt schon mit der Aufnahme, so heißt es doch immer. Also.
Genau, also man muss früh vorbereiten, wie gerade schon angesprochen. Den Sozialdienst muss man gegebenenfalls frühzeitig hinzuziehen. Und ja, man sollte tatsächlich die Entlassung frühzeitig planen, an Hilfsmittel denken, an die Versorgung, weil das dauert ja manchmal auch mehrere Tage. Medikamente, dafür gegebenenfalls Rezepte ausstellen, überprüfen, ob man einen Transport für den Patienten braucht. Das wird bei uns, sage ich das dann der Sekretärin, ich brauche zum Beispiel einen Sitzentransport oder einen Liegentransport nach Hause oder mit Tragestuhl, weil der Patient oder die Patientin die Treppen nicht steigen kann, dann muss er vom Transportdienst tatsächlich da hochgebracht werden. Ja, und guck, ob er noch eine Reha gegebenenfalls organisiert bekommen muss oder Pflegedienst oder ähnliches. Fällt dir da noch irgendwas ein?
Naja, den Brief sollte man auch noch vorbereitet haben. Also du hast ihn ja vorhin schon mal angesprochen, aber dass man das auf dem Schirm hat und mal die Briefe für den nächsten Tag habe ich gerne vorbereitet und eigentlich auch lieber mehr als einen Tag im Voraus. Klar, es kann immer was spontan noch anders laufen, aber dass man die Briefe auch auf dem Schirm hat. Aber das ist was im Tagesverlauf auch eher nach hinten rutschen kann, weil ich nicht auf andere Kollegen angewiesen bin. Wann ich das mache, ist halt letztlich mir überlassen. Deswegen, du hast es vorhin bei der Aufteilung der Aufgaben schon angesprochen, ist das was eher nach hinten rutscht. Und dann gibt es halt noch die Sachen, die sich so im Laufe des Tages ergeben, wie zum Beispiel Konsile, die man anmeldet und dann entsprechend natürlich auch warten muss, was die Kollegen schreiben und die entsprechend auszuarbeiten hat. Das ist was sich ja meistens bei Visite ergibt, dann auf unserer berühmten To-Do-Liste landet und dann auszuarbeiten ist im Laufe des Nachmittages. Und die sowas wie Reha-Anträge und ähnliches hast du ja auch schon angesprochen, dass man das alles eher nach der Visite, nach den wichtigen Dingen ansiedelt. Fällt dir noch was ein?
Ja. Ich gehe tatsächlich dann immer nachmittags nochmal fast jeden Patienten durch im Computer, gucke, ob die Konsile schon ausgefüllt sind, ob die neuen Röntgenkontrollen da sind, ob man da entsprechende Konsequenzen draus ziehen muss, ob da nochmal die nächste Anmeldung daraus folgt für irgendwas oder eventuell auch nochmal eine Aufklärung, weil dann da drin steht, ja, mach eben die Gastroskopie zum Beispiel. Ja, und da entsprechend nochmal in die Vorbereitungen geht. Und ja, im Stationsalltag gibt es dann noch einen weiteren wichtigen Punkt. Das ist ja der spannendste Punkt eigentlich. Das sind die eigenen Operationen. Und ja, da gehört auch ein wenig Vorbereitung und Nachbereitung dazu im Alltag. Es gibt da ja auch ganz verschiedene Systeme, wie OPs verteilt und eingeteilt werden. Ich finde es immer noch mal ganz gut zur Sicherheit, bevor ich am Abend nach Hause gehe, noch mal den OP-Plan für den nächsten Tag zu checken, ob ich für irgendwas vorgesehen bin oder schon absehen kann, dass ich da dazugehen werde. Und wenn ich da dann mich drauf finde dann, und der Patient schon im Haus ist, versuche ich den präoperativ zu visitieren, überprüfe auch noch mal, ob der aufgeklärt ist, frage eventuell auch noch mal selber nach Allergien. Da bin ich mehr so, ja, lieber doppelt gefragt, als dann irgendwie hinterhergerannt am Ende. Und bereite mich entsprechend vor. Dann schaue ich mir die Befunde an. Ist da irgendwas Relevantes noch dabei? Schaue mir das Röntgen an und was geplant ist, ob das entsprechend passt. Auch die Laborkontrolle. Und dann zu Hause muss man sich dann eventuell mit einem Buch hinsetzen, oder?
Ja, absolut. Das fällt halt bei mir mit der Stationswoche so ein bisschen raus. Aber das ist halt dann an den OP-Tagen das, was man zu tun hat. Und deswegen absolut sinnvoll, absolut richtig und wichtig. Ich würde an der Stelle noch gern auf das Berufseinsteigerheft verweisen vom Jungen Forum, in dem auch nochmal eine ganz knappe Checkliste zum Stationsalltag zu finden ist, bei der man dann tatsächlich einmal noch auf einen Blick sehen kann, was man zu tun hat und was man nicht übersehen sollte. Und das ist vor allen Dingen für den Berufsanfang, wenn man ganz frisch ist und zum ersten Mal alleine auf Station, sicherlich sehr hilfreich ist. Kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, das ist gar nicht so schlecht. ja, und Dani hat heute wieder was Interessantes zum Abschluss der Folge für uns vorbereitet.
Historical Fact.
Genau, ich habe diesmal was vorbereitet zu der die Bakey-Pinzette. Das ist ja jetzt was in der Unfallchirurgie nicht so häufig verwendet wird, aber auch eins der Instrumente, das wir kennen sollten, eine atraumatische gerade Pinzette, die vor allen Dingen in der Darm- und Gefäßchirurgie verwendet wird. Benannt ist sie nach Michael Ellis D. Bakey. Der hat von 1908 bis 2008 gelebt und der gilt als einer der Pioniere der Herzchirurgie. Der hat schon in seiner Ausbildung, und ich finde, da kriegt man dann ein richtig schlechtes Gewissen, eine Pumpe entwickelt, die noch heute Teil der Herz-Lungen-Maschinen ist. Und während des Zweiten Weltkriegs war er dann als Militärarzt beschäftigt und hat das Konzept von dem MASH, also dem Mobile Army Surgical Hospitals, die vielleicht einigen aus Film und Fernsehen im Begriff sind, entwickelt. Das sind letztlich chirurgische Feldlazarette. Er gilt immer noch als Vorreiter der Aortenaneurysmatherapie und ist mit 96 Jahren durch sein eigenes Implantat gerettet worden und hat dann noch weitergelebt, bis er 99 Jahre alt geworden ist und hat auch weiter geforscht. Er gilt als einer der Mediziner, die am häufigsten publiziert haben, mit über 1600 Publikationen und weit über 60.000 Operationen. Also ein wirklich beeindruckender Mensch.
Ja, das waren wieder ganz interessante Fakten, die du da für uns rausgesucht hast, Dani. Ich bin gespannt auf unsere nächste Folge mit dem Thema des distalen Radius und ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid.
Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Servus.
Das war der Podcast für junge Assistenzärztinnen und Ärzte in O und U mit Daniela und Lisa. Wir freuen uns auf eure Themenvorschläge und Impulse per E-Mail. Weitere hilfreiche Infos findet ihr in den Shownotes.